Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wenn man genau hingeguckt hat, hat man am Samstag über Milton Keynes ein Feuerwerk gesehen. Das lag nicht nur daran, dass die Tour Championships gestartet ist, das lag auch daran, dass Stephen Maguire ein unfassbares Feuerwerk abgezogen hat. Ob das erlaubt war und wie er gedenkt weiterzuspielen, darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei und auch sehr erstaunt ob dieses Feuerwerks, Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das war ein Lichterzauber, ja, ganz viele verschiedene Effekte, die da gezündet worden sind von Stephen Maguire am Samstagabend. Was für eine Leistung, was für ein Paukenschlag, mit der diese Tour Championships gestartet sind. Stephen Maguire gewinnt gegen Neil Robertson mit 9-5. Dass er gewonnen hat, ist vielleicht nicht die ganz große Überraschung, wie er es gewonnen hat.
Ja, der Andreas vermisst anscheinend ein bisschen Silvester.
Ja.
Es ist eine Wahnsinnsleistung gewesen von Stephen Maguire und die schmälert das auch kein bisschen, dass er erst als Nachrücker in dieses Turnier reingekommen ist für Ding Junhui. Ich wage mal vorsichtig zu bezweifeln, dass der Chinese auch nur eine annähernd gleichwertige Leistung geboten hätte oder geschweige denn eine bessere. Das war wirklich ein brillanter Auftritt von Stephen Maguire, insbesondere natürlich in der zweiten Session. Die erste war ja noch weitgehend offen gehalten, werden wir gleich sicherlich über den Matchverlauf noch sprechen. Neil Robertson hat wahrlich nicht schlecht gespielt, aber das, was Stephen Maguire dann phasenweise zeigte, ist einfach nur eine fantastische Leistung. Und er hat auch selber im Interview nach dem Match dann gesagt, ja, so werde ich wahrscheinlich nie wieder spielen. Wenn ich auch nur halb so gut in einem anderen Match nochmal spiele, dann reicht mir das eigentlich aus. Und ja, ich glaube, das sagt dann schon einiges über diese Leistung von Stephen Maguire. Und ich glaube, da kann sich ein Judd Trump dann im Halbfinale warm anziehen.
Man möchte dann ja auch nicht stören, wenn Stephen Maguire so ein Feuerwerk abliefert. Ich meine, das kommt ja selten genug vor, beziehungsweise Stephen Maguire hat immer mit seiner Form in den letzten Jahren gehadert. Aber so als er ab Frame 10 dann ein Century Break nach dem anderen gespielt hat, 4 insgesamt hintereinander und 6 dann ganz über das gesamte Match, da hat man so gedacht, bloß nicht stören. Der Junge ist, der Meister arbeitet gerade, der Meister ist gerade voll in seinem Tunnel. Das war ja auch schön anzugucken dann für Neil Robertson, auch wenn er on the losing side auf von diesem Match war.
Ja, ich glaube, für Neil Robertson war das gar nicht gut anzugucken. Der wird sich so ein bisschen wie ein Häufchen Elend vorgekommen sein oder drüber nachgedacht haben, Mensch, bin ich wirklich so ein guter Snookerspieler? Auch eine gute Nachricht, die Fliesen in Milton Keynes haben dann aufgeatmet, spätestens in der zweiten Session, konnten verschont bleiben von Stephen Maguire. Also es war von vorne weg eine fantastische Leistung. Ist ja schon genial gestartet in der ersten Session mit einer 108. Neil Robertson konterte das mit einer 100, dann Breaks von 58 und 86 von Stephen Maguire zu einer 3-1 Führung. Dann kippte das Match, wobei man das Kippen halt vorsichtig sehen muss, weil Neil Robertson einfach aus seiner ersten Chance heraus 3 hohe Breaks auf den Tisch packte, 103, 72, 79 jeweils hintereinander weg in den Frames 5, 6 und 7. Und ist so mit 4-3 in Führung gegangen, erstmals in diesem Match und dann letztlich auch zum einzigen Mal, denn Stephen Maguire ab diesem Zeitpunkt im Grunde nicht mehr zurückgeguckt. Nur 117 zum Ende der ersten Session, mit der er dann zum 4-4 ausgeglichen hat. Und auch wenn Neil Robertson am Abend dann mit einer 77, hier muss ich mich da nochmal korrigieren, wieder in Führung ging, war das letztendlich nur ein kleines Strohfeuer, denn Stephen Maguire schaltete dann ab Frame 10 einfach in einen Gang, den man so weder in der Autoindustrie noch im Snooker bisher so oft gesehen hat. Eine 103, eine 135, eine 111 und eine 115 hintereinander weggespielt. 4 Pünktchen bekam da Neil Robertson zwischendurch mal mit und das waren Foulpunkte. Also da war nichts dran zu machen, dass Stephen Maguire dieses Match hier gewinnen wird und in einer Art und Weise, die einfach nur Wahnsinn ist. Ich glaube, er ist jetzt der vierte oder der fünfte Spieler überhaupt erst, dem das gelungen ist, 4 Centuries in Folge zu spielen. Das hat übrigens Ronnie O'Sullivan auch noch nicht geschafft. Also es zeigt einfach, in welchem elitären Kreis er da ist. Und auch der letzte Frame dann gleich nochmal genial gekontert. Eine 53 hatte Robertson da vorgelegt. Eine 59 von Stephen Maguire gab es dann auf die Nuss von Neil Robertson dann nochmal oben drauf. Das war der Schlusspunkt unter einem Match, was eigentlich lange Zeit offen war und am Ende dann einfach einen brillant aufspielenden Schotten erlebt hat. Also Hut ab vor Stephen Maguire für diese Leistung. Ich hoffe, er kann das dann auch im weiteren, vielleicht nicht unbedingt, ja, vielleicht nicht nur Turnierverlauf, sondern vielleicht auch in den nächsten Monaten, wir gehen ja auf die WM zu, noch bestätigen, weil das ist der Stephen Maguire, den wir, glaube ich, dann auch gerne mal öfter sehen wollen.
Ja, absolut. Ich meine, das Match war insgesamt auf hohem Niveau. Neil Robertson hat ja nicht zurückgesteckt, hat ja selber 2 Century Breaks gespielt, 3 weitere Breaks über 70, ein weiteres Break noch über 50. Das ist ja nicht schlecht, was er gespielt hat. Aber das, was Stephen Maguire hier an den Tag gelegt hat, war halt einfach mal ein anderer Gang. Und was du gerade eben gesagt hast, John Higgins hatte im Hinblick auf die Weltmeisterschaft gesagt, wenn wir ohne Zuschauer spielen, dort im Crucible Theater, es könnte sein, dass wir ein Niveau erleben, was wir so noch nicht erlebt haben bei einer WM. Dass die Spieler jetzt so ein Niveau hier auspacken, wo Stephen Maguire und Neil Robertson auch noch nicht so richtig lange im Training wieder sind, ist das vielleicht sogar ein erster Hinweis darauf, was uns blühen könnte in den nächsten Wochen?
Ja, ich weiß nicht. Also die WM hat natürlich nochmal, was auch den Druck anbelangt, einen ganz anderen Stellenwert. Ich weiß nicht tatsächlich, wie die Atmosphäre dann sein wird im Crucible Theater, wenn kein Publikum vor Ort ist. Vielleicht nimmt das so ein Stück weit diesen besonderen Druck, den Sheffield mit dem Crucible Theater da erzeugen kann, noch so ein Stück weit wieder raus. Aber ich weiß nicht, wir haben im letzten Jahr ja schon vom Niveau her eine grandiose Weltmeisterschaft, vor allem vom Finale her erlebt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich noch toppen kann. Die Tour Championship sticht ja so auch noch so ein Stück weiter hervor, weil es einfach die 8 besten Spieler der Saison sind. Also formtechnisch vielleicht die stärksten Spieler, die die Main Tour momentan zu bieten hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass schon im letzten Jahr die Tour Championship ein fantastisches Turnier war, was so ein bisschen die Mini-WM vor der Weltmeisterschaft bot und wir uns da schon drüber unterhalten haben, ob die Weltmeisterschaft dieses Niveau halten kann. Ich weiß es noch nicht, ob das wirklich so kommt. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass es so ein bisschen bei der Weltmeisterschaft nicht zu einem Niveauabfall kommt, aber dass vor allem viele Spieler den Druck nicht ganz so doll spüren werden und dann natürlich entweder so ein bisschen gelassener werden und das, wie Stephen Maguire gestern oder vorgestern angeht und dass sich dann einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt hier als besseres Trainingsmatch und spiele eben das beste Snooker, was ich in meiner Karriere vielleicht jemals gespielt habe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es genau in die gegensätzliche Richtung gehen könnte bei einigen Spielern, dass eben sich das nicht so gut anfühlt wie eine Weltmeisterschaft und man dann eben diesen Druck, den man vielleicht auch braucht, um so ein Stück weit sich selbst nochmal anzustacheln, dass der dann eben fehlt, wie zum Beispiel bei einem Max Selby, der, glaube ich, so ein bisschen Druck auch einfach braucht, um am Tisch seine beste Leistung abrufen zu können. Da kann ich mir vorstellen, dass das dann eher in die Gegenrichtung geht. Aber ich weiß es nicht, es ist Spekulation. Ich bin weiterhin in der Hoffnung und für mich ist das einfach nur schon ein Riesenerfolg, egal wie das Niveau wird, wenn es tatsächlich eine Weltmeisterschaft gibt.
Es war halt nur so eine schöne Koinzidenz, dass erst John Higgins sowas sagt und dann Stephen Maguire so eine Sensationsleistung auf den Tisch bringt. Also, wie gesagt, wir wissen es noch nicht und wir werden es dann in den nächsten Wochen erleben. Das zweite Match an diesem Wochenende konnte gar nicht diesem Niveau standhalten, was Neil Robertson und Stephen Maguire vorgelegt hatten. Und trotzdem haben wir dort eine sehr interessante Partie gesehen zwischen Judd Trump und John Higgins. We call it a Klassiker inzwischen, weil die beiden einfach inzwischen alle Nase lang aufeinandertreffen. In diesem Fall hatte Judd Trump ganz eindeutig die Oberhand. Mit 9-4 hat er gewonnen in einem Match, was im ersten, vor allem in der ersten Session, so ein bisschen dann unter durchaus Arbeit dann zu verbuchen ist, oder?
Ja, absolut.
Mir fiel kein anderer Begriff ein.
Ja. Da fehlen einem die Worte. Es war nämlich so ein bisschen, vor allem in der ersten Session, das komplette Gegenteil vom ersten Match, was wir gesehen haben bei diesem Turnier. Judd Trump und John Higgins, du hast schon gesagt, ziemlich häufiges Duell in der letzten Zeit. Und das ist schon kurios. In den ersten Jahren oder in den letzten Jahren vor der Weltmeisterschaft im letzten Jahr war John Higgins eigentlich so ein bisschen der Angstgegner von Judd Trump, hat viele Niederlagen kassiert, teilweise auch noch nach hohen Führungen. Judd Trump immer gegen John Higgins unter besonderem Druck gewesen und jetzt, seit der Weltmeisterschaft letztes Jahr, läuft das einfach wie geschnitten Brot gegen den Schotten. Trump geht da ohne Angst rein und dominiert das Match dann auch teilweise in den taktischen Frames. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig, denn das sind eigentlich die Frames, die sich John Higgins dann eben gerne auch nochmal mit einer grandiosen Clearance holt. Und das fehlt dem Schotten so ein bisschen und das merkt man dann eben auch. In den ersten 4 Frames gestern haben beide lange gebraucht, um irgendwie in dieses Match reinzukommen. Judd Trump erkämpfte sich die ersten beiden Durchgänge und hatte den dritten eigentlich auch schon so gut wie in der Tasche. Higgins brauchte da schon Snooker, holte sich den und lochte dann auch eine richtig tolle Schwarze, mit der er sich den Frame holte und damit auch selbst aufs Scoreboard brachte. Trump blieb der deutlich bessere Spieler allerdings, ohne jetzt wirklich zu glänzen. Mit einer 60, das war das erste Break von über 50 Punkten im Match, holte er sich den vierten Frame dann, ging im fünften dann auch mit 4-1 in Führung. Aber es war ein sehr merkwürdig anzuschauendes Match, vor allem im Kontrast zu dem Duell zwischen Robertson und Maguire am Tag davor. Higgins verkürzte dann mit einer 68 und spielte im siebten Frame dann 48 Punkte, die dann auch ausreichen sollten, um den Frame zu holen. Und dann kam ein Mammut-Frame, der achte. Das war so ein klassischer Frame, wie wir ihn ganz gerne mal im Decider eigentlich erleben, den die beiden dann aber gestern eher ausspielten, um sich halt auf die zweite Session vorzubereiten. Und das wäre ein riesen Nackenschlag gewesen, wenn John Higgins den auch geholt hätte für Judd Trump. Denn der war eigentlich der etwas stabilere Akteur und muss mit einer Führung aus dieser Session rausgehen. Und das tat er dann letztendlich auch. Wenn das Match hier mit 4-4 in die zweite Session geht, reden wir hier vielleicht nicht über einen letztlich deutlichen Sieg von Judd Trump, sondern eben vielleicht über einen knappen Sieg von John Higgins. Also ich glaube, dass das auch noch so ein bisschen am Selbstvertrauen von Higgins gerüttelt hat, denn in der zweiten Session kam der dann so gut wie gar nicht mehr zum Zug und Judd Trump legte dann auch noch mal 1-2 Gänge mehr ein und spielte dann endlich das Snooker, was man in letzter Zeit von ihm jetzt nicht mehr gesehen hatte, vor allem in der Championship League hat er ja nicht so gut gespielt und jetzt dann gestern endlich mal wieder nicht so ein Feuerwerk wie Maguire abgebrannt, aber zumindest mal wieder ein kleines Offensivspektakel gezeigt in der zweiten Session. 67, 53 und dann eben eine 135 im 11. Frame. Das war das erste Century von gestern. Sein 98. für diese Saison. Also 2 fehlen ihm dann noch, um den Rekord von Neil Robertson dann so ein bisschen auch wieder in die Wirklichkeit zurückzuholen, dass man eben doch 100 Centuries nochmal spielen kann in einer Saison. Würde mich sehr freuen, wenn er das schafft, vielleicht sogar schon in dieser Woche. Diese 3 Frames in Folge, die er da letztendlich oder 4 Frames sessionübergreifend waren es ja dann sogar geholt hat, waren dann auch entscheidend. John Higgins holte sich mit einer 69 dann immerhin noch den 12. Frame und erzwang so ein Mid-Session-Interval, aber danach war dann mit einer 68 relativ schnell dann auch Schluss. Also letztlich ein deutlicher Sieg für Judd Trump, der aber vom Ergebnis her vielleicht etwas deutlicher aussieht, als es der Matchverlauf hergeben könnte. Und vor allem viel, viel Kampf war dabei. Also Judd Trump wird sich steigern müssen im Turnierverlauf, aber wenn er das so macht, wie er es gestern getan hat, sich nämlich so im Matchverlauf dann auch steigert, dann mache ich mir da wenig Hoffnung. Und dann werden wir sehen, ob Stephen Maguire gegen Judd Trump dann auch nochmal so am Tisch steht wie gegen Neil Robertson.
Judd Trump gegen Stephen Maguire, das erste Halbfinale am Mittwochabend, im Mittwochnachmittag und Mittwochabend dann über 17 Frames oder im Best of 17 Frames. Heute geht es weiter mit der dritten Viertelfinalpartie. Mark Selby gegen Yan Bingtao. Und das ist für mich ein Match der beiden Unbekannten. Mark Selby, der in den letzten Monaten immer mal wieder mit der Form gehadert hat, und Yan Bingtao, bei dem ich sehr gespannt bin, ob er diese Form, die er in dieser Saison hatte, und er hat super gespielt, sonst würde er nicht zu diesen 8 Spielern gehören, die jetzt bei dieser Tour Championship dabei wären, ob der diese Form dann hier dann auch über die lange Distanz dann auf den Tisch bringen kann. Wie sieht es bei dir aus?
Sehe ich absolut genauso. Mark Selby, für mich die Unbekannte von den Topspielern in dieser Woche, und Yan Bingtao eben, genau, man weiß es nicht, wie gut er tatsächlich hier dann auch auf lange Distanz gegen die besten 8 Spieler dann antritt. Mark Selby, habe ich ja schon vorhin gesagt, ich glaube, der braucht so ein bisschen den Druck eigentlich auch. Man hat es ihm in der Championship League angemerkt, dass das noch nicht so ganz das Spiel ist, was ihm liegt, und dass er mit dieser Situation noch nicht ganz so gut zurechtkommt. Also da hoffe ich, dass er dann heute ein bisschen mehr reinlegen kann, als er das in der Championship League getan hat. Das muss er, denn Yan Bingtao ist ein unheimlich starker Gegner. Jan Mengtao wird einer der jüngsten gesetzten Akteure im Crucible Theater jemals sein, seit Ronnie O'Sullivan. Also das zeigt schon, was für eine Entwicklung der in seinen jungen Jahren gemacht hat. Also für mich heute sehr großes Potenzial für eine Überraschung und ja, damit tut's mir jetzt schon leid für Jan Mengtao.
Wir werden morgen genug Zeit haben, dass du dich entschuldigen kannst, beziehungsweise um Entschuldigung bitten kannst, wie es dann immer so schön heißt. Das ist die dritte Viertelfinalpartie und morgen werden wir natürlich dann auch darüber sprechen. Es gab Gerüchte, dass die Taschen zu groß sind bei der Tour Championship. Lass uns gerade nochmal über dieses obszöne Gerücht sprechen.
Ja, es ist schon kurios. Man sieht dann mal so ein Video auf Twitter, wo dann ein Ball fällt, der normalerweise doch eigentlich gar nicht fallen kann, nämlich eine rote, die Maguire da gespielt hat, die Bande entlang, die dann vor dem Tascheneinlauf in die Bande lief und eigentlich wieder in den Tisch zurück und dann trotzdem noch fiel. Sieht man nicht oft, dass so eine Bälle dann tatsächlich in die Tasche fallen. Ob die Taschen jetzt wirklich größer waren als üblich oder der Tascheneinlauf vielleicht kürzer war als üblich, weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil da gibt's Schablonen, dass das genormt ist. Da gibt's von bis Angaben, wie das sein muss. Und ich schätze mal, dass das auch eingehalten wurde. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung, schmälert die Leistung meiner Meinung nach, aber kein einziges bisschen, dann hätten wir vielleicht ein oder zwei Centuries weniger erlebt und trotzdem wäre es noch eine geniale Leistung von beiden Spielern und insbesondere natürlich von Stephen Maguire gewesen. Gestern hätten, glaube ich, John Higgins und Judd Trump vor allem in der ersten Session auch größere Taschen nicht großartig viel mehr geholfen. Da waren die nicht viel besser unterwegs. Also ja, sind Vermutungen, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise jetzt großartigen Einfluss auf die Leistung hatte. Und am Ende des Tages sind es für beide Spieler immer noch die gleichen Bedingungen.
Absolut. Und damit lassen wir dann auch diese Diskussion dann um irgendwelche großen Tascheneinläufe oder sowas. Morgen geht es weiter, wie gesagt, mit der neuen Ausgabe von Total Clearance. Heute Nachmittag geht es weiter mit dem Match von Mark Selby und Jan Mengtao. Das war die neue Ausgabe von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.